nicht nur wir, sondern auch junge Menschen bekommen auf Social Media vorgelebt, dass man direkt von heute auf morgen berühmt werden kann, dass man reich werden kann, dass man irgendwie nur genug Views haben muss, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und deshalb sind viele auch irgendwie so ein bisschen desillusioniert, würde ich fast sagen, und sind, glaube ich, wie in so einer Sackgasse, weil, wie schon gesagt, sie bekommen in der Schule Leistungsdruck, sie bekommen von ihren Eltern Leistungsdruck. Dann sind sie auf Social Media einerseits die ganze Zeit damit konfrontiert, dass andere so ein tolles Leben haben, was natürlich zu Vergleichen führt. Und diese Vergleiche führen dann zu viel Frust, weil man denkt, wieso bin ich nicht da, wo diese Person jetzt steht? Und ein ganz großes Thema war auch Depression. Also, dass ganz viele junge Menschen berichtet haben, dass sie ständig niedergeschlagen sind, dass sie gar keine Motivation mehr haben. Und was mich auch krass überrascht hat, ist, wie viele berichtet haben, dass sie schon suizidal waren oder Suizidgedanken hatten. Und das fand ich irgendwie krass, dass so viele junge Menschen so leiden und sie irgendwie in ihrem Alltag gar keinen Ort haben, wo sie sicher sind.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler. Mir gegenüber sitzt eine Person. Wir haben ein ebenso drängendes wie interessantes Thema. Los geht's. Einsamkeit und Jugendfrust. Darüber reden wir gleich. Und warum? Natürlich, weil uns der Zustand der Jugend alle angeht. Ich empfehle dazu auch gerne nochmal die vorhergehende Folge zu hören zum Thema. Und als kleine Auffrischung hier ein paar Infos. Einsamkeit ist ein subjektiv empfundenes Beziehungsdefizit. Das heißt, es entsteht, wenn man eine negative Diskrepanz verspürt zwischen den sozialen Beziehungen, die man sich wünscht, und die, die man tatsächlich hat. Und dabei ist es gar nicht wichtig, wie viele das sind, also die Quantität, sondern auch die Qualität. Das heißt, ich kann auch in einem Freundeskreis sein und kann sehr viele Freunde haben und trotzdem fühle ich mich inmitten derer einsam, weil es irgendwie mir nicht das Gefühl von Zusammengehörigkeit gibt. Und während Einsamkeit ein subjektives Gefühl ist, gibt es dann aber noch die soziale Isolation. Und das ist da tatsächlich eine objektive Unterversorgung mit sozialen Kontakten. Und beide Phänomene, die können natürlich irgendwie auch zusammenspielen, müssen es aber nicht. Was ich aber glaube, was wirklich sehr wichtig ist zu verstehen, Einsamkeit ist gesellschaftlich ungleich verteilt. So, und das ist kein zufällig auftretendes Gefühl, sondern das hängt zusammen mit unterschiedlichen Belastungen. Also wenn ich ein Mensch bin mit niedrigem Einkommen, mit geringerer Bildung, mit Erwerbslosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, zum Beispiel eine andere Person Pflege, in Sorgearbeit bin oder mit einer Migrations- oder einer Fluchterfahrung, dann sind das alles Parameter, die damit reinspielen, wie anfällig ich für Einsamkeit bin. Und übrigens, das Einsamkeitsbarometer verweist auch darauf, dass Frauen in einem letzten Beobachtungszeitraum stärker belastet waren als Männer. Das heißt, bei Jugendlichen ist es eben auch ein wesentlicher Faktor, wie sie aufwachsen. So, das alles mal vorab und nun zu meinem Gast. Er wurde 1993 in Delmenhorst geboren und studierte Psychologie an der Universität Hamburg. Darauf folgte das Design Thinking Programm am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Heute ist er Psychologe, Autor und Content Creator, lebt in Berlin und arbeitet bei einem Bildungs- und Jugendhilfeträger. Viele kennen ihn durch seine Social-Media-Inhalte zu Themen rund um Psychologie und mentale Gesundheit, darunter Depression, toxische Beziehungsdynamiken und emotionaler Missbrauch. Und 2024 ist sein erstes Buch erschienen, Generation Toxic, die Wahrheit über dich und deine Beziehung. Wer möchte das nicht erfahren, diese Wahrheit? Und er war außerdem Teil des Schulprojekts der NDR-Talkshow Deep und Deutlich, mit dem er deutschlandweit Schulen besucht hat, um über mentale Gesundheit aufzuklären und zu sprechen vor allem. Und unter anderem deswegen sitzt er auch hier, weil er hat eine Menge zugehört. Und damit herzlich willkommen, Marcel Moses.
Hallo Sven, ich freue mich total hier zu sein.
Sehr
schön. Und
danke
für diese tolle Einleitung.
Ja, also dann haben die Zuhörenden gleich so ein bisschen so ein Gefühl. Was ist denn das für jemand, der da uns jetzt gleich ein bisschen was erzählt zum Thema? Marcel, hast du uns ein Erlebnis mitgebracht, was dir in den letzten Tagen, in der letzten Woche positiv in Erinnerung geblieben ist?
Also auf jeden Fall das Wetter. Ja. Ich bin heute das erste Mal ohne Jacke raus in diesem Jahr. Und das war irgendwie schön. Es hat sich sehr sommerlich angefühlt. Und ich finde, man vergisst immer im Winter, vor allem dieser Winter war ja auch ziemlich hart hier in Berlin und ich glaube auch deutschlandweit, wie schön das ist, wenn die Sonne scheint und was für gute Laune das macht. Und was aber auch mein Highlight war oder ist, ist unser Gespräch, was wir jetzt gerade hatten, weil ich habe mich ja mit dir und Diana, der Gründerin vom Verein, unterhalten. Und hier hängen ja im Büro ganz viele Schallplatten und dann haben wir so ein bisschen über deine Biografie gesprochen und was du so machst und was für Musikprojekte du auch gemacht hast. Und dann habe ich auch erwähnt, beziehungsweise mich daran erinnert, dass ich, glaube ich, in der Öffentlichkeit oder im medialen Kontext so richtig ernsthaft und seriös das erste Mal was von Depressionen gehört habe durch euren Verein und durch so ein YouTube-Format mit Klaas. Ich glaube, es war so 2011 oder 2012. Und ja, ich finde es irgendwie total cool, hier bei euch zu sein, mit euch darüber zu reden und jetzt auch irgendwie meinen Beitrag zum Verein und zum Podcast beizutragen. Also es freut mich total und ich fühle mich geehrt, hier zu sein.
Ey, wie schön. Ja, ach, und toll, dass du es nochmal erwähnst, weil ich weiß auch, dass Diana das total viel bedeutet hat, gerade eben zu hören, dass es, ja, was es für einen Impact hat auf Menschen, so die Arbeit, die sie und der Verein halt eben schon seit so langer Zeit macht und dass das bei Menschen ankommt und dann machst du da was draus und jetzt sitzt du da und es ist großartig. Es ist total schön. Ich kippe jetzt mein Highlight und mache dein Highlight auch zu meinem Highlight. Und total schön. Es war eine schöne Information gerade. Cool. Sag mal, wo wir dabei sind, wie bist du denn zur Psychologie gekommen? Also das war ja jetzt wahrscheinlich nicht alleine die Motivation.
Nein, natürlich nicht. das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie von klein auf mein großer Wunsch, Psychologe zu werden. Ich hatte irgendwie nie so richtig einen Berufswunsch. Aber als ich dann Abi gemacht habe und als es dann ernster wurde und ich mich langsam dazu entscheiden musste, in welchem Bereich ich gehe, hat sich Psychologie für mich einfach am intuitivsten angefühlt. Ich erinnere mich, dass ich in der Oberstufe wir unterschiedliche Berufsfelder vorstellen mussten. Und da habe ich mir auch wieder ganz intuitiv einen Psychotherapeuten oder ich glaube, das war sogar ein Psychiater ausgesucht. Und dann sind wir da gemeinsam in die Praxis, haben darüber geredet, wie so sein Alltag aussieht. Und ich fand das einfach irgendwie immer so schön, dass man da Menschen helfen kann und Menschen unterstützen kann und Menschen in gesunde Bahnen lenken kann, sozusagen. Und deshalb habe ich mich für Psychologie entschieden, weil sich das für mich einfach wichtig angefühlt hat und weil ich auch psychologische Beratung oder Therapie vielleicht immer so ein bisschen romantisiert habe, auch in meinem Kopf und dachte, ach, das ist doch ein cooler Job. Und ja, so ist es tatsächlich auch. Also meine Romantisierung war nicht falsch, sondern ich liebe den Job, ich liebe es, Menschen zu helfen und kann dir jetzt aber nicht sagen, das war der Grund, dass ich Psychologie studiert habe.
Aber wie cool zu hören, dass das halt eben auch so gut funktioniert. Du bist da mal mitgegangen und hast dir das angeguckt, diesen Berufsbereich, und dann hast festgestellt, geil, gefällt mir gut.
Total.
Total gut zu hören, dass das was bringen kann, einfach mal Leute mit in den praktischen Arbeitsalltag zu nehmen und so einen Einblick zu gewähren und dann passt das auch mal.
Ich glaube, das war in der Oberstufe so im Seminarfach. Ich weiß gar nicht genau, was das Seminarfach war, aber es ging, glaube ich, darum, Berufsfelder kennenzulernen, Hausarbeiten. Ich glaube, da haben wir unsere Facharbeit geschrieben und in einem Halbjahr war es halt eben Berufe entdecken. Und ja, das hat mich auf jeden Fall gepusht, in die Richtung zu gehen.
Und was hat dich denn noch mal so mehr den Blick richten lassen, so auf den Jugendbereich?
Das war tatsächlich nach dem Bachelor. Wir haben ja gerade schon auch wieder mit Diana darüber gesprochen, wie schwierig das eigentlich ist, Psychotherapeut zu werden oder auch Psychologe, weil das nicht so ist wie zum Beispiel bei Lehramt, dass man safe, wenn man seinen Bachelor macht, auch seinen Masterplatz bekommt, weil man sonst kein Lehrer oder keine Lehrerin ist. Und in der Psychologie ist das anders. Nach dem Bachelor kann man nicht sagen, man ist Psychologe oder Psychologin. Das ist erst nach dem Master der Fall. Und ich habe nicht direkt meinen Masterplatz bekommen. Ich musste ein bisschen warten, bis ich dann auch angenommen wurde auf dem regulären Weg. Und deshalb habe ich nach dem Bachelor in der Jugend- und Familienhilfe gearbeitet für knapp 2 Jahre und habe dort mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen gearbeitet. Ich habe mit minderjährigen, unbegleiteten, Geflüchteten gearbeitet. Ich habe Erziehungsbeistandschaften gemacht. Das heißt, wenn es zum Beispiel eine Kindeswohlgefährdung in der Familie gab, bin ich in die Familie und habe natürlich geschaut, wie es dem Kind geht und habe dort auch sozialpädagogisch, psychologisch gearbeitet und bin da halt das erste Mal in Kontakt mit jungen Menschen in der Arbeit geraten. Und das hat mir immer sehr gefallen, weil ich glaube, dass viele, wenn sie an Psychologen denken, da haben sie direkt irgendwie so ein Bild im Kopf, ne? Vom älteren Herrn, sage ich jetzt mal, der da irgendwie auf seinem Stuhl sitzt und da muss man sich da hinlegen und dann seine Traumata aufarbeiten. Und das gibt's in ganz vielen, also in ganz vielen Fällen macht das auf jeden Fall auch Sinn. Also ich will jetzt gar nicht ältere Herren, die Psychologen sind, irgendwie shaden oder so, sondern ich glaube, dass ich dadurch, dass ich selber auch noch, naja, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber damals, als ich in dieser Jugend- und Familienhilfe angefangen habe, war ich selber 24, 23 und habe teilweise mit 18-Jährigen gearbeitet und das war einfach immer auf Augenhöhe. Und ja, mir macht das einfach Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten, weil ich glaube, dass es für die nochmal besonders wichtig ist, Vorbilder zu haben und dass ich da vielleicht ein Vorbild sein kann, das freut mich total.
Ja.
Deshalb bin ich irgendwie so auf Jugendhilfe. Ich arbeite ja immer noch in der Jugendhilfe, immer noch mit unter 25-Jährigen zusammen. Und das ist einfach so ein Bereich, wo ich mich gut fühle, wo ich denke, dass ich gut reinpasse.
Ja, cool. Klingt super. Ja, und es ist ja auch eine Wahnsinnsbestätigung, wenn man merkt, ah, da kommt was an.
Mhm, so. Definitiv. Ja. Vor allem bei jungen Menschen, die vielleicht eine Fluchtgeschichte haben oder die vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, da habe ich das Gefühl, dass ich da auch immer noch mal für was anderes stehe, als jetzt vielleicht ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin, die andere Erfahrungen gesammelt hat als ich. Und alleine mein Aussehen, sage ich jetzt mal, ist für viele, glaube ich, also ich merke, dass sie direkt denken, ah, der sieht aus wie ich. Und
okay, wir können mehr relaten.
Genau.
Ja, macht Sinn. Jetzt ist ja unser Thema Einsamkeit und Jugendfrust. So, Einsamkeit habe ich im Intro ein bisschen ganz kurz irgendwie definiert. Jugendfrust und Frust ist natürlich jetzt irgendwie echt auch ein sehr schwammiger Begriff. So wie vielleicht auch Stress oder so. Mhm. Das kann ja vieles sein. Wie würdest du einen Jugendfrust definieren?
Frust entsteht, glaube ich, dann, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht, wenn man sich ein Ziel setzt, wenn man irgendwie einen Prozess vor sich hat oder eine Aufgabe oder einen Wunsch und merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht so einfach, dieses Ziel zu erreichen oder diesen Wunsch zu erfüllen. Und alles, was dann an negativen und unangenehmen Gefühlen, alles, was da so aufkommt, würde ich als Frust bezeichnen. Aber wie du auch gerade gesagt hast, das ist natürlich ein sehr breiter Begriff und Frust kann sich bei jedem ja auch anders äußern. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es so die Masse an unangenehmen, negativen Gefühlen ist, die hochkommt, wenn etwas nicht so läuft, wie man es möchte.
Mhm.
Gehst du da mit?
Ja, total. Und natürlich auch wichtiger Hinweis, wie bei allen immer, wenn man über so Gruppen spricht, so ist es natürlich irgendwie bei Jugend auch. Das ist ja keine homogene Masse und da sind alle gleich, sondern genau, es ist natürlich ein Riesenbereich und man kann dann immer nur sehr abstrakt drüber sprechen und Tendenzen versuchen, irgendwie halt abzubilden oder so. Hast du noch eine Ergänzung zu der Einsamkeitsdefinition?
Ich finde, das hast du eigentlich schon ziemlich gut beschrieben. Also viele denken ja, Einsamkeit bedeutet, dass man gar keine sozialen Kontakte hat. Das ist aber nicht der Fall, weil es natürlich unterschiedliche Formen von Einsamkeit gibt, so wie du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du genau diese Begriffe verwendet hast, aber ich unterscheide oder es wird unterschieden zwischen sozialer Einsamkeit und emotionaler Einsamkeit. Das heißt, soziale Einsamkeit bedeutet, okay, du hast wirklich nicht genug Kontakte. Du bist wirklich reell ohne Verbindung in deinem Alltag. Und dann gibt es aber auch noch die emotionale Einsamkeit, die, so wie du beschrieben hast, aussagt, dass man zwar verbunden ist, man ist connected, man hat Leute, mit denen man rein theoretisch sprechen könnte, aber es fehlt die Authentizität, die Tiefe, das Verständnis, die Bestätigung, die Beziehung vielleicht, weshalb man dann von vielen Menschen umgeben sein kann und sich trotzdem einsam fühlt. Mhm. Und ich glaube, dass das gerade bei jungen Menschen ein großes Thema ist, weil de facto ist man, wenn man jung ist, ja nicht wirklich alleine. Weil meistens ist man in einem System eingebettet, zum Beispiel in der Schule, da geht man im besten Falle 5-mal die Woche hin, hat Schulkameraden und Schulkameradinnen, Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, man ist eigentlich nicht alleine, aber fühlt sich vielleicht doch einsam, weil man es nicht schafft oder niemand da ist, wo man andocken kann, wo man eine Beziehung aufbauen kann und wo man authentisch sein kann. Deshalb ist Einsamkeit nicht immer gleich Einsamkeit.
Ja, und gut, dass du auch nochmal sagst, ne, Alleinsein ist nicht Einsamkeit.
Genau.
So, und es gibt halt auch das selbstgewählte Alleinsein und mal Alleinsein kann auch gut tun und so weiter, aber Einsamkeit ist dann halt eben nochmal etwas anderes. Und ich glaube, wie bei so vielen Dingen im Bereich der mentalen Gesundheit eben oft dann auch unterschätzt, weil man dann so leicht denken kann, so, naja, ist ja nur ein Gefühl. Aber das macht es natürlich nicht weniger drastisch. Also auch Gefühle kann man halt nicht einfach ein- und ausschalten oder irgendwie sowas. Also okay, es hängt alles miteinander zusammen, sowohl bei dem Frust als auch bei der Einsamkeit spielen eben ganz viele Faktoren mit rein. Wir hatten es ja schon, Teilhabe, Herkunft, sozial, wo man steht in der Gesellschaft. Du hast ja jetzt häufig mit jungen Menschen, mit Schülern, mit Schülerinnen, mit Jugendlichen auch gesprochen. Was sind denn so die Sachen, die Äußerungen, die dir am meisten begegnen in diesem Themenfeld?
Wirklich total vielfältig und total breit gefächert. Etwas, was mir jetzt zuallererst eingefallen ist bei jungen Menschen, ist dieser Leistungsdruck, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ein riesengroßes Thema ist. Ich hätte eher gedacht, dass vielleicht Social Media das viel größere Thema ist. Das ist auch ein Thema, können wir gleich gerne drüber sprechen. Aber was vor allem bei diesen Schultouren, wo ich letztes Jahr mit dem NDR zusammen unterwegs war, aufgefallen ist, ist, dass wirklich Leistungsdruck ein großes Thema ist. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch von zu Hause aus, dass man irgendwie ständig damit konfrontiert wird, dass man noch besser werden muss, dass man sich optimieren muss. Nicht nur wir, sondern auch junge Menschen bekommen auf Social Media vorgelebt, dass man direkt von heute auf morgen berühmt werden kann, dass man reich werden kann, dass man irgendwie nur genug Views haben muss, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und deshalb sind viele auch irgendwie so ein bisschen desillusioniert, würde ich fast sagen, und sind, glaube ich, wie in so einer Sackgasse, weil, wie schon gesagt, sie bekommen in der Schule Leistungsdruck, sie bekommen von ihren Eltern Leistungsdruck. Dann sind sie auf Social Media einerseits die ganze Zeit damit konfrontiert, dass andere so ein tolles Leben haben, was natürlich zu Vergleichen führt. Und diese Vergleiche führen dann zu viel Frust, weil man denkt, wieso bin ich nicht da, wo diese Person jetzt steht? Also Social Media, Leistungsdruck. Und ein ganz großes Thema war auch Depressionen. Also, dass ganz viele junge Menschen berichtet haben, dass sie ständig niedergeschlagen sind, dass sie gar keine Motivation mehr haben. Und was mich auch krass überrascht hat, ist, wie viele berichtet haben, dass sie schon suizidal waren oder Suizidgedanken hatten. Und das fand ich irgendwie krass, dass so viele junge Menschen so leiden und sie irgendwie in ihrem Alltag gar keinen Ort haben, wo sie sicher sind und wo sie sprechen können. Weil eigentlich denken wir, unsere Gesellschaft hat sich schon weiterentwickelt, mentale Gesundheit ist doch ein großes Thema. Und es ist auch ein großes Thema. Mentale Gesundheit ist sehr präsent und ist vielleicht auch nicht mehr so stigmatisiert wie vor 10 Jahren, aber es ist immer noch stigmatisiert. Und diese jungen Menschen haben zwar total viel Wissen und wissen, was eine Depression ist und wissen rein theoretisch auch, wie sie da rauskommen, aber es fehlt irgendwie diese Resonanz im echten Leben, diese Beziehung, wo man wirklich sagen kann, authentisch, was einen beschäftigt. Deshalb ist meiner Meinung nach natürlich diese Themen, die ich gerade aufgezählt habe, sehr groß. Das sind große Themen bei den jungen Menschen. Aber meines Erachtens nach, es liegt ein ganz großes Problem auch bei den Erwachsenen. weil die es zumindest in den Kontexten, in denen ich arbeite, nicht wirklich schaffen, eine Bindung zu diesen jungen Menschen aufzubauen, sondern es ist dann, du musst das, du musst das, du musst das. Aber Information alleine führt nicht dazu, dass Menschen und vor allem Jugendliche stabilisiert werden, sondern es ist Beziehung.
Ja, das ist dann genau die fehlende Resonanz, ne?
Genau.
Also so, und es klingt vielleicht drastisch, aber wenn wir uns bewusst machen, dass Suizid immer noch die häufigste Todesursache ist bei jungen Menschen, dann ist es natürlich, macht es total Sinn, wenn du sagst, da saßen so viele Menschen, die das geäußert haben, dass sie diese Gedanken schon mal hatten.
Ja.
Irgendwo muss es ja herkommen, ne? Also dass diese Zahlen halt irgendwie so drastisch hoch sind. Also so erschreckend es natürlich ist. Also und gut, dass sie es immerhin auch schon zum Ausdruck bringen können und da darüber in den Austausch gehen können. Aber okay, verstehe, die Resonanz fehlt, also da entwickelt sich mehr Bewusstsein, die Terminologie hat sich verändert, man kann irgendwie auch Zustände besser in Worte fassen.
Ja.
So, ne, weil es mehr Begrifflichkeiten gibt und die halt eben auch ankommen in der Gesellschaft, dass sie Verwendung finden. So, ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast, Social Media, dieses auch da wieder entwickelt sich eine Diskrepanz zwischen, naja, vielleicht so einem Wunschdenken und der Realität.
Ja.
Also natürlich sieht in den sozialen Medien vieles sehr einfach aus und sehr erfolgreich, aber dass der Weg dahin in der Regel eben aufwendig ist, anstrengend ist, das ist dann wieder halt eben die Realität und da clashen natürlich auch Dinge aufeinander.
Ja, es geht ja um Frust. Wir sprechen über Frust und viele Menschen, die meisten Menschen, wenn sie auf Social Media posten, dann posten sie ja ihre Erfolge, ihre Höhepunkte, das, was gut läuft, das, was schön aussieht, aber selbst ich als erwachsene Person vergesse manchmal, wenn ich jemanden sehe, den ich jetzt bewundere oder wo ich denke, boah, total cool, was diese Person macht, da vergisst man natürlich oft, dass die Person auch durch Höhen und Tiefen gehen musste, um dort zu stehen, wo sie steht. Dass das immer ein Prozess ist und dass wir nur das schöne Ende sehen auf Social Media, aber nicht die ganze Frustration, die letztendlich zum Erfolg führen kann, sage ich jetzt mal. Und das führt, glaube ich, dazu, dass Menschen so ein Ideal entwickeln, wo sie sich sehen oder was sie erreichen möchten und das dann irgendwie mit ihrem tatsächlichen Selbst oder ihrer tatsächlichen Realität abgleichen und sehen, hey, da ist so eine große Diskrepanz. Mhm. Und das führt dann ja automatisch zu Depressionen, wenn da so eine hohe Diskrepanz zwischen dem, wie man sein will und so, wie es tatsächlich ist, herrscht.
Genau. Ja. Würdest du denn sagen, dass ein Bewusstsein zu spüren war, dass aus der Frustration ein Rückzug entstehen kann und dieser Rückzug natürlich dann auch wieder eine Vorstufe oder eine Bühne sein kann für eine Einsamkeit?
Definitiv. Also ich mag das ja gar nicht so in Schubladen zu denken und auch so geschlechterspezifisch, aber letztendlich funktioniert Forschung so, auch heutzutage. Und es gibt tatsächliche Unterschiede dazwischen, wie ja zum Beispiel Jungs mit Frust umgehen und wie Mädchen mit Frust umgehen.
Mhm.
Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Personen ist, die sich zu keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Da habe ich jetzt irgendwie nichts im Kopf, evidenzbasiert.
Mhm.
Aber grundsätzlich allgemein ist es so, dass Jungs eher aggressiv werden, wenn sie frustriert sind und eher wütend werden und eher outgoing sind, sage ich jetzt mal. Nicht, dass Aggressivität etwas Gutes, Outgoing-mäßiges ist, aber sie werden aggressiv. Und gerade bei Mädchen ist es so, dass die sich oft isolieren und dass die sich oft sozial zurückziehen und dann vielleicht nicht mit Gewalt oder mit Wut reagieren, sondern dann eher vielleicht anfangen, andere auszuschließen und in diese Richtung gehen. Aber ja, grundsätzlich kann Frust, und wenn dieser Frust nicht aufgefangen wird, zu Isolation führen. Und diese Isolation logischerweise langfristig zu Einsamkeit.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist bei weiblichen Personen dann auch häufig so, dass diese Aggressivität, die bei den Jungs nach außen geht, dann halt eben nach innen geht und zum Beispiel sowas wie selbstverletzendes Verhalten dann häufiger ist. Ne? Also wahrscheinlich ist es
definitiv
dann, eben auch eine Form von Aggressivität, aber die eine geht nach außen und die andere geht nach innen.
Wichtig zu betonen, es gibt natürlich auch Mädchen, die aggressiv sind und es gibt auch Jungs, die isoliert sind. Das ist halt sozusagen eine wie sagt man, eine Hochrechnung. Genau.
Ja. Okay, das heißt, wir haben ein enges Zusammenspiel da offensichtlich. Dann haben wir das Thema auch ganz gut gewählt. Mhm. So, es hat durchaus miteinander zu tun. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer hinschauen. Nämlich so die Folgen von beiden. So Zugehörigkeit haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Aber also da spielt ja alles mit rein, wie eine fehlende Anerkennung. Das Gefühl von nicht gehört zu werden, sowohl im Großen, gesamtgesellschaftlich, als wahrscheinlich halt eben auch im Kleineren. Mir kommt in den Sinn fehlende Orte, wo überhaupt eine Zugehörigkeit entstehen kann. Also da reden wir dann auch wieder sowas wie Armut beispielsweise, ne? Wenn alle Orte der Begegnung damit zusammenhängen, dass ich sie mir leisten können muss, weil ich sie in irgendeiner Form bezahlen muss. Mhm. Kino, Gastronomie und so weiter, dann ist es schwerer dazuzugehören, ich werde ausgeschlossen und so weiter. Was hast denn du dazu so gehört, oder was fällt dir dazu ein, dieser ganze Zugehörigkeitsbegriff?
Ich glaube, dass gerade bei jungen Menschen Zugehörigkeit noch wichtiger ist als bei erwachsenen Personen. Wir erwachsene Personen, wir müssen uns auch zugehörig fühlen, um resilient zu sein und um auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu haben und zu entwickeln. Dazu brauchen wir dieses Gefühl von Zugehörigkeit, irgendwie ein soziales System, das uns gegebenenfalls auffangen kann oder bei dem wir uns sicher fühlen. Und wenn das fehlt, dann ist natürlich auch ein ganz großer Anteil weg, der einem dabei helfen kann, sich selbst zu regulieren und die eigenen Emotionen besser zu verstehen und besser einordnen zu können. Und gerade das, was du gerade geschrieben hast, es gibt so viele unterschiedliche sozialökonomische Strukturen oder je nachdem, wie dein sozialökonomischer Status ist, beeinflusst das natürlich auch die eigene mentale Gesundheit. Und umso geringer dieser Status ist, umso negativer wirkt sich das auch auf die mentale Gesundheit aus. Um jetzt praktisch meine Erfahrung zum Beispiel von dieser Schultour zu reflektieren, da waren wir auch an ganz unterschiedlichen Schulen in unterschiedlichen Städten. Und gerade an diesen Brennpunktschulen, sage ich jetzt mal, die vielleicht in einem Gebiet waren, wo es den Menschen nicht so gut ging, sage ich jetzt mal, hat man gemerkt, dass es auch den jungen Menschen nicht so gut ging. Und dass die da auch wirklich vermehrt von Suizidgedanken, depressiven Symptomen gesprochen haben. Genau, und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, bezüglich dieses Gefühls der Zugehörigkeit, ist natürlich auch zum Beispiel psychologische Hilfe oder psychotherapeutische Hilfe, die einem ja auch in gewisser Weise vielleicht jetzt nicht dieses klassische Zugehörigkeitsgefühl gibt, aber das Gefühl, hey, du wirst gesehen, du wirst verstanden, du wirst hier gespiegelt. Und ganz viele junge Menschen würden gerne eine Therapie machen, aber kommen da gar nicht so einfach ran. Und ich glaube, dass da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Mhm.
Ich fand es gerade noch super interessant, auch was du gesagt hast bezüglich der Resilienz. Mhm. Dass natürlich Zugehörigkeit und mich in einer Peer Group zu bewegen, natürlich auch Regeln unterliegt. Das ist ja nichts, was irgendwie mal jemand aufschreibt und dann ist es so und dann gehöre ich dazu, sondern ich lerne darüber ja ganz viel.
Ja.
Also was kann dazu führen, dass ich ausgeschlossen werde? Was sollte ich nicht tun, damit ich Teil dessen bin? Und was sollte ich vielleicht mit Blick auf meine eigene Gesundheit aber nicht tun, nur um dabei zu sein und so. Also der Lerneffekt ist ja riesig, wenn ich überhaupt diese Peer Group erstmal habe.
Genau.
Aber dazu muss ich sie auch erstmal haben.
Ja, und grundsätzlich finde ich es total gut und wichtig, dass wir über Frustration sprechen und über Einsamkeit, weil das sind reelle, wichtige Themen, die wir hier besprechen, die in der Lebensrealität der jungen Menschen eine große Rolle spielen. Gleichzeitig finde ich das auch ganz wichtig zu betonen, eben Resilienz und Frustrationstoleranz, weil ich habe das Gefühl, das ist irgendwie total verloren gegangen, weil wir in so einer Hustle-Kultur leben, in so einer Optimierungsgesellschaft, in der wir immer funktionieren müssen, in der kein Platz ist für Trauer, für Negativität. Und ich glaube, ich will jetzt nicht hier Lösungen präsentieren, weil ich finde das immer ganz schwierig, wenn sich ein Psychologe oder eine Psychologin irgendwo hinsetzt und sagt, so, das musst du machen, dann geht's dir gut, weil das natürlich immer total individuell ist. Aber gerade wenn es so um Frustration und Einsamkeit geht, glaube ich, dass der Schlüssel oder vielleicht auch das Problem aktuell darin liegt, dass diese Frustration eben keinen Raum hat. Weil ich finde, in meiner Welt ist Frustration eigentlich gar nichts Negatives. Mhm. Sondern wenn ich frustriert bin, sehe ich das eher wie so ein Marker oder wie so ein Hinweis, dass ich denke, ah, mir ist gerade etwas wichtig oder ich will irgendwas erreichen oder ich habe ein Ziel und es funktioniert aber nicht so, wie ich das möchte. Und dann bin ich frustriert. Und dann könnte ich jetzt natürlich alles versuchen, um diesen Frust nicht zu spüren und noch mehr arbeiten und noch mehr machen oder mich dort beschweren oder da meinen Frust rauslassen. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir sowohl als Erwachsene als auch als junge Menschen lernen, Frust auszuhalten und dass wir uns selber wieder vertrauen, weil ich glaube, Frust und diese unangenehmen Gefühle, die aufkommen, die unangenehm sagt das ja schon, das fühlt sich nicht schön an und deshalb wollen wir das immer ganz schnell wegschieben und das nicht spüren. Aber ich glaube, dass die Lösung ist, dass man das zulässt und dass man lernt, seine eigenen Emotionen zu regulieren. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft super viel Scheiße läuft und junge Menschen und mentale Gesundheit bei jungen Menschen nach wie vor ganz stark übersehen wird. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht die Probleme der jungen Menschen irgendwie kleinreden und sagen, die müssen sich einfach selber regulieren. Aber tatsächlich müssen sie lernen, sich selber zu regulieren. Und gerade in Zeiten, in denen wir alle so digitalisiert sind, indem wir alle Smartphones haben, indem wir irgendwie direkt von Algorithmen gefühlt stundenlang in die Unendlichkeit getrieben werden, da finde ich es umso wichtiger, dass man eben lernt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen.
Ja, total. Ja, Frustrationstoleranz hast du es gerade genannt. Ja, naja, genau. Wirklich ein wichtiger Punkt, glaube ich auch. Also, und das merke ich, also auch ohne, ich bin ja knapp nicht mehr jugendlich. Also auch bei mir merke ich das ja. Ne? Ja. Also wie schnell dann halt eben auch eine Befriedigung woanders herkommen kann. Also gerade Stichwort Social Media und so. Und wie ich halt einen Frustrationsmoment überspielen kann, indem ich das halt mich dann schnell wegwende. Und es ist auf jeden Fall auch wirklich so eine der Aufgaben, mit der ich mich beschäftige, so wegzukommen von dieser Klassifizierung von Emotionen, also dieses negative Gefühl und positive Gefühle, sondern zu sagen, nee, das sind alles Gefühle und die erzählen mir alle was.
Ja, genau.
So, und ich muss lernen, die zu deuten. Aha. So, und nicht zu sagen, ja, nee, das ist ein schlechtes Gefühl, da will ich möglichst schnell von weg, sondern auch zu sagen, gut, aber da muss ich jetzt auch irgendwie was für mich rausziehen.
Ja, aber das ist natürlich auch gar nicht so einfach, ne? Als erwachsene Person haben wir uns vielleicht unser eigenes Umfeld aufgebaut, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns stabil fühlen. Wir wissen schon mehr, wer wir sind und wissen auch, was zu uns passt und haben im besten Fall zumindest eine Person in unserem Leben, wo wir uns sicher fühlen. Aber gerade bei Jugendlichen, die noch so krass in diesem Familiensystem sind oder auch in der Schule, da ist das halt total schwierig, irgendwie vielleicht nach Hilfe zu rufen oder auch zu sagen, mir geht's gerade schlecht, weil dann kommt wieder direkt der Druck von den Eltern. Und ich glaube, gerade bei Menschen, die vielleicht multikulturell aufgewachsen sind, ist das nochmal ein ganz anderes Thema und nochmal ein, ich will jetzt nicht sagen größeres Thema, aber ein sehr großes Thema, weil es natürlich auch kulturelle Unterschiede gibt, was mentale Gesundheit angeht. Ne? Es gibt viele, die, da kann man natürlich jetzt auch nicht wieder sagen, alle, die eine Migrationsgeschichte haben, haben so eine Haltung zu mentaler Gesundheit. Aber ich kenne das selber aus meiner Familie. Ich bin Aramäer. Aramäer sind super christlich, die sind sehr orthodox und halt sehr gläubig. Und ich bin selber Psychologe und habe das studiert und meine Eltern sind auch stolz auf mich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über jemanden reden, der psychische Probleme hat und ich dann Therapie erwähne, wird das direkt schlecht geredet oder so gesagt, ach, das bringt doch nichts, wo ich so denke, hä, aber ich bin doch Psychologe und ihr seid doch auch stolz darauf, was ich mache, aber gleichzeitig ist es so tief verankert, dass die dann denken, der Glaube hilft oder die Familie hilft, weißt du? Deshalb ist es ein sehr komplexes Thema.
Total. Auch dazu haben wir übrigens eine Doppelfolge zum Thema Einsamkeit und Migration, um da irgendwie auch mehr einzutauchen. Genau, da steckt natürlich irgendwie ganz, ganz, ganz viel drin. Ja. Und das ist auch ein, Ja, es hat ja alles mit allem zu tun. Das ist ja irgendwie auch die Herausforderung irgendwie und das so ein bisschen zu entzerren und vielleicht halt diesen Riesenberg so ein bisschen abzutragen und dadurch verständlicher zu machen, indem man es aufteilt in mehrere kleine Berge.
Ja.
Total. Was mir noch so eingefallen ist zu dem Thema Folgen von diesem Zusammenspiel Einsamkeit und Jugendfrust war das Thema Selbstwirksamkeit. So, ich habe nämlich dazu auch nochmal, oder wir haben ja auch nochmal was wirklich Interessantes dazu gefunden. Ich lüge, die Redaktion hat es gefunden. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich lese hier nur ab. Sondern nämlich das sich stark einsam fühlende junge Menschen gar nicht zum Beispiel weniger politisch sind, aber sie glauben weniger, dass es was bewirkt, ihre Überzeugung, also dass sie weniger bewirken können. So, wir haben auch ein paar Zahlen dazu gefunden, nämlich 60% der stark einsamen jungen Menschen glauben nicht, dass sie politische oder gesellschaftliche Veränderungen bewirken können. Bei den Nicht-Einsamen sind es 42%, also 30% weniger, ein Drittel weniger ungefähr. Auf lokaler Ebene sprechen sich 52% der stark einsamen jungen Menschen, aber nur rund ein Drittel der Nicht-Einsamen, die Fähigkeit ab, in ihrer Stadt oder Gemeinde etwas verändern zu können. So, ne? Und dieses Thema von Wirksamkeit, so nach dem Motto, eigentlich ist es auch Schnuppe irgendwie, ob ich was tue, ob ich was oder nicht, ob ich mich engagiere oder nicht, ob ich was sage oder nicht. Das ist natürlich immens wichtig, weil das ist ja so ein gesellschaftliches Rückgrat.
Ja.
So, und wenn ich davon ausgehe, dass es eigentlich egal ist, wie ich mich verhalte in der Gesellschaft, es trägt eigentlich die ganze Gesellschaft davon einen Schaden, nicht nur Individuen.
Ja, total. So,
ist dir das in Gesprächen begegnet? So dieses, so ja, ist ja, wir können ja eh nichts mehr ändern?
Also gerade im Hinblick auf unsere politische Situation und auf die ganzen Kriege und die Klimakrise und die Spaltung der Gesellschaft besteht schon so ein gewisser Pessimismus bei jungen Menschen, weil sie denken, ja, okay, dann strenge ich mich jetzt in der Schule an und dann, es gibt doch eh keine Jobs, unsere Gesellschaft geht doch eh den Abgrund runter, gefühlt, so. Und 2045 ist eh der Klimakipppunkt erreicht und dann müssen wir eh alle weg, so gefühlt. Deshalb spüre ich da auf jeden Fall, habe ich da schon gespürt oder auch mitbekommen, dass viele Menschen da pessimistisch in die Zukunft blicken. Aber genau diese Selbstwirksamkeit, die du gerade beschrieben hast, ist ja in gewisser Weise die Lösung auch oder ein Teil der Lösung, weil Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwert, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Und um diese Selbstwirksamkeit zu entwickeln, braucht man, glaube ich, ein gutes Umfeld, was einen auch unterstützt, was einen auch motiviert und stärkt. Deshalb liegt das jetzt, glaube ich, nicht immer nur an den Jugendlichen, ob sie jetzt irgendwie negativ sind und dann sagen, ah, das ändert eh nichts, oder ob sie total positiv sind. Ich glaube, dass das immer viel mit dem Kontext, in dem diese Personen aufgewachsen sind, zusammenhängt und mit dem System, in dem sie sich befinden. Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn eine Person sich ein Ziel setzt und dieses Ziel erreicht, dann steigt die Selbstwirksamkeit. Und wenn die Selbstwirksamkeit steigt, steigt auch das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. Und in meinem Kopf ist es ganz logisch, dass wenn ich mich besser fühle und wenn ich einen höheren Selbstwert habe, dass ich auch eher dazu tendiere, mich zu engagieren, politisch zu engagieren, aber auch vielleicht über meine Gefühle zu sprechen, weil ich weiß, ich, meine Gefühle, meine Emotionen sind etwas wert und sind es wert, geteilt zu werden. Deshalb finde ich das halt ganz wichtig, dass man an dieser Selbstwirksamkeit arbeitet, auch gar nicht unbedingt jetzt in Bezug auf mentale Gesundheit, sondern ganz allgemein im Leben. Wie gehen wir vielleicht Aufgaben an, wenn wir jetzt mal an Schule denken, wenn man da ein Ziel hat, dann setzt man sich ein großes Ziel, gibt alles, versucht dahin zu kommen, kommt aber gar nicht hin und dann ist man total unzufrieden und die Selbstwirksamkeit ist im Keller. Deshalb finde ich das ganz wichtig, auch falls gerade Jugendliche zuhören oder egal, wer gerade zuhört, dass man sich halt realistische, kleinschrittigere Ziele setzt, um halt eben die Selbstwirksamkeit zu steigern. Weil wenn man denkt, ja, das, was ich sage oder das, was ich denke, das kann eh nichts bewirken, dann hat man wahrscheinlich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, wo man gemerkt hat, boah, wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich das. Oder wenn ich was sage, dann wird das ernst genommen. Weil wenn ein junger Mensch über die eigenen Gefühle spricht und eine positive Resonanz kommt, ein Safe Space eröffnet wird, sage ich jetzt mal, dann steigt automatisch die Selbstwirksamkeit dieser jungen Menschen. Und das mit dem politischen Einfluss, das war mir gar nicht bewusst. Das zeigt dann ja aber letztendlich, wenn wir junge Menschen da abholen, wo sie sind, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und sie bestätigen, dann fördern wir ihre Selbstwirksamkeit und damit langfristig unser gesamtgesellschaftliches Wohlergehen. Weil wenn junge Menschen eine hohe Selbstwirksamkeit haben, sagt die Studienlage, dann engagieren sie sich mehr politisch und dann kann unsere Gesellschaft vielleicht auch sich weiterentwickeln oder in eine andere Richtung entwickeln.
Das heißt, zuhören ist das eine, aber ist auch aufgreifen und was draus machen, ne? Um dann halt eben zu spiegeln, guck mal, da ist eine Wirksamkeit. Weil, ne, also wir sprechen so viel über die Gefährdung der Demokratie und wie sie auf dem Spiel steht. Mhm. Und da spielt es natürlich irgendwie stark mit rein. Also wenn junge Menschen das Gefühl haben, so na, ist, wie gesagt, also ist ja egal irgendwie, wie ich mich verhalte oder ob ich jetzt so wähle oder so oder wie ich mich engagiere oder so. Mhm. Es hat eh keinen Impact in Veränderung. Dann denken sie sich natürlich auch irgendwann so, ja, dann brauche ich auch gar nichts mehr machen. Und das ist natürlich irgendwie auch tatsächlich das Ende der Demokratie. Ja. Also,
und da finde ich es auch wieder besonders wichtig, weil ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einer Gesellschaft oder unsere Gesellschaft ist gerade in so einem Zustand, wo wir nicht mehr gucken, was verbindet uns, wo sind wir ähnlich, was macht uns beiden Spaß, wo haben wir Gemeinsamkeiten, sondern dass das eher so ist, wogegen sind wir. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass jede Person, die erwachsen ist, einfach ist leicht gesagt, aber dass jede erwachsene Person sich bewusst macht, dass die Jugend auch immer in gewisser Weise ein Spiegel der erwachsenen Person sind. So sehe ich das. Ich glaube, wenn man gesunde Vorbilder hat und Vorbilder, die sich selber reflektieren und die sich selber gut fühlen und gut mit ihren Emotionen umgehen können, dass sich das automatisch auch vielleicht nicht direkt, weil in der Jugend ist man oft auch am Rebellieren und findet alles scheiße, was die Erziehungsberechtigten gut finden. Aber ich glaube, dass es ganz stark an uns liegt, dass wir wertschätzender mit uns selbst und auch mit anderen umgehen, weil wir sind die Gesellschaft.
Ja, total. Ja, Rebellieren, Jugendrebellion, gutes Stichwort. Ich fand es vorhin auch interessant, was du gesagt hast, dass natürlich zum Jugendsein auch dazu gehört eine Abnabelung, ne, auch vom Elternhaus. Also du meintest, ist ja, wenn ich eigentlich Hilfe suche, dann bin ich unter Umständen auch in einem Alter, wo ich diese Hilfe nicht unbedingt von Mama und Papa mir holen will, wie ich es noch als Kind getan habe, sondern irgendwie das woanders. Und wenn es dieses woanders nicht gibt, dann ist es eine Herausforderung. Gleichzeitig muss ich sagen, und das ist nicht durch Studien belegt, sondern wirklich meine individuelle Wahrnehmung, dass ich das schöne Gefühl habe, dass es da tatsächlich weniger Berührungsängste gibt von Jugendlichen und von jungen Erwachsenen Dinge anzunehmen von Älteren. Also geradezu so ein wohlwollender Blick so von, ja, hau mal raus, deine Erfahrung. Mhm. So, kennst du das auch? Oder ist es wirklich so ist das so ein kleiner Trugschluss, nur weil ich fünf jüngere Menschen kenne, bei denen es so ist?
Nee, definitiv. Also nur damit ich das richtig verstehe. Du sagst gerade sozusagen, dass wenn man jungen Menschen diesen Raum gibt, dass die dann da sozusagen besser mit einem connecten.
Ja.
Also, dass man selber sozusagen diese Bühne schafft und diesen Safe Space, als erwachsene Person kreiert, um den Jugendlichen ein sicheres Gefühl zu geben.
Ja, bis dahin, dass das auch aktiv kommt. Also, ich habe mich sehr früh, habe ich mir meinen Beistand nicht mehr bei meinen Eltern geholt oder bei der Generation meiner Eltern. Und da habe ich gerade das Gefühl, dass die Berührungsängste existieren gar nicht mehr so, sondern...
Ja. Ja, ach so, ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass das natürlich auch, finde ich, viel besser ist. Also klar, wenn man jung ist, ist es auch wichtig, dass man mit den eigenen Eltern über die Probleme spricht und über die Frustration. Aber es ist ja trotzdem ein familiäres System und in einem familiären System hat jede Person ihre eigene Rolle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter über meine Probleme rede, dann projiziert sie natürlich auch ihr Familienkonzept auf mich. Und gibt mir damit vielleicht irgendwie ein komisches Gefühl, weil sie halt projiziert, ne? Und in Familiensystemen hat man oft so eine bestimmte Rolle. Deshalb ist es umso wichtiger, externe Personen auch zu sprechen. Genau deshalb werden Therapien und psychologische Beratungen ja auch von neutralen Personen gemacht und nicht von jemandem, den man kennt. Und gerade als erwachsene Person finde ich es umso wichtiger, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass wir junge Menschen ernst nehmen und dass auch junge Menschen ganz großes Bedürfnis haben, über ihre Gefühle zu reden. Und wenn man es so macht, wie du gerade gesagt hast, dass man da selber die Initiative ergreift und auf diese jungen Menschen zugeht, da habe ich die genauso wie du auch die Erfahrung gemacht, dass die das nur so aus ihnen raus sprudelt. So, gerade bei dieser Schultour, die ich letztes Jahr gemacht habe, da sind wir auch an unterschiedliche Schulen gekommen und da gab es Sozialpädagogen und Sozialpädagogen, Schulpsychologen, eine Menge davon. Okay, nicht eine Menge, in manchen Schulen waren die tatsächlich auch unterbesetzt, aber du weißt, wie ich das meine, die waren präsent. Aber wir sind gekommen, drei komplett fremde Personen, also ich und das Team von Dieb und Deutlich, und haben versucht, diesen Safe Space zu kreieren. Und die haben uns wirklich so viele Sachen erzählt, wo wir uns danach immer gedacht haben, boah, krass, also haben die in ihrem Alltag nicht diese Möglichkeit zu sprechen, weil wir kommen, wir sind ein Team, die kennen uns vielleicht irgendwie aus Social Media oder die Kollegen von Dieb und Deutlich aus dem TV, von YouTube. Trotzdem sind wir irgendwie fremde Personen, das sind sogar Kameras, die diesen alles filmen und die erzählen so krasse Sachen. Das war total schön, aber auch irgendwie total beunruhigend, weil man so dachte, boah, krass, also ihr erzählt hier von Suizidgedanken bis hin zu Suizidversuchen und habt anscheinend weder in der Schule noch zu Hause Personen, die euch da irgendwie richtig auffangen können. Es ist natürlich auch viel verlangt, ne, weil eine Mutter sorgt sich natürlich total um eine suizidale Tochter, ne, die ist dann irgendwie nicht neutral und psychologisch unterwegs, sondern total emotional. Deshalb ist es halt umso wichtiger, dass diese Räume kreiert werden.
Ja, total. Das ist so interessant, dass du das erzählst, weil das ist wirklich eins zu eins die Erfahrung, die der Verein auch macht mit den Schulworkshops. Und das ist eins zu eins das, was Diana von jedem Schulworkshop, den sie gibt, mit zurückträgt und sagt, was da alles in Gang gesetzt wird, wenn dieser Raum mal existiert und wie dankbar das angenommen wird und was da alles freigesetzt wird. Und es geht wirklich überhaupt nicht darum, die Arbeit von Lehrer, Lehrerinnen, von allen Lehrkräften, von den Sozialarbeiterinnen oder vom Elternhaus oder
Die sind selber auch meistens total überfordert.
Damit, ne? Es zeigt einfach nur, dass da noch so viel zu optionieren ist und dass es diese Räume braucht. Ja. Weil da, wo sie angeboten werden, du mit der Dieb und Deutlich-Tour, die du da gemacht hast, der Verein hier mit den Schulworkshops, da, wo es angeboten wird, wird es so dankbar aufgenommen und es zeigt sich so klar, der Bedarf ist riesig.
Ja, und da wären wir dann auch wieder bei diesem Thema Leistungsdruck, was ich ja eingangs gesagt habe, dass das so ein großes Thema ist, was mich total überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass gerade Lehrerinnen und Lehrer da viel besser mit ihren Schülerinnen und Schülern verbunden sind, sage ich jetzt mal. Aber egal an welcher Schule wir waren, das, was wir zurückgemeldet bekommen haben, war Druck, Druck, Druck. Innerhalb von einer Woche Hausarbeit, drei Tests, eine Klausur. Die Lehrer kommunizieren nicht miteinander, wann wer welche Klausur legt, sodass die Schülerinnen und Schüler letztendlich so stark darunter gelitten haben, wo ich so dachte, wieso müssen erst wir kommen und die das erzählen, damit die Lehrer und Lehrerinnen was ändern oder diese Schülerinnen und Schüler hören, weil mich hat das einfach total überrascht, weil ich so dachte, gerade als Lehrer, wenn du eine Klasse hast, muss man sich doch irgendwie zuhören und
ich glaube, es gibt viel, viel Unsicherheit dann noch, ne? Und ich glaube, dass oftmals halt die Bereitschaft bei den jüngeren Menschen und das Wissen über all diese Themen viel größer ist. Und bei der Lehrkräftegeneration da eine Unsicherheit ist, weil die Informationen vielleicht nicht so vorhanden sind, nicht so fundiert da sind. Man traut sich das Thema nicht zu. Man traut sich vielleicht auch die damit einhergehende Emotionalität nicht unbedingt zu, ob man das dann halt eben handhaben kann.
Total.
So, und aber auch damit könnte man ja, auch mit den Informationen könnte man ja arbeiten und umgehen. Dann braucht es halt eben auch PsychologInnen, die dann solche Prozesse halt eben begleiten und damit dabei sind. So
wie du und vor allem auch vielleicht machst. Auch mehr Psychologinnen, weil wir hatten teilweise riesengroße Schulen mit tausenden von Schülern und eine Schulpsychologin, die für die komplette Schülerschaft zuständig ist. So, das kann nicht funktionieren. Da müssen die Schulen vielleicht auch durch die Politik mit anderen finanziellen Mitteln ausgestattet werden, dass das wirklich ein Thema wird.
Ja. Wenn du da jetzt so eine ganze Schülerschaft oder ihr so eine ganze Schülerschaft da vor euch hattet, und dann haben die sich euch mitgeteilt, da habt ihr ja wahrscheinlich dann irgendwann auch mal gesagt, so ja, was würdet ihr euch denn wünschen? Was würde denn was würde Situationen verbessern?
Ja.
Was kannst du denn davon?
Boah, so das war auf jeden Fall vielzählig. Also ganz viel war in Bezug auf die Lehrerinnen und Lehrer. Wir waren an Schulen unterwegs natürlich und das, was die jungen Schülerinnen und Schüler viel beschäftigt, ist Schule und damit verbunden der Leistungsdruck. Und ganz viele haben wirklich ganz konkrete Bitten an ihre Lehrerinnen und Lehrer formuliert und gesagt, hört uns bitte zu, setzt uns nicht mehr so unter Druck, können wir vielleicht diese Klausur verschieben? Also es waren wirklich ganz konkrete leistungsbezogene Themen. Und grundsätzlich, ich denke gerade auch viel über Mobbing nach. Wir hatten auch viele, die erzählt haben, dass sie gemobbt wurden. Und viele haben jetzt nicht gesagt, was sie sich wünschen, sondern direkt schon reflektiert, was ihnen geholfen hat. Und das war Gemeinschaft. Das war Verbindung. Das war, dass man an einer alten Schule gemobbt wurde, an einer alten Schule runtergemacht wurde, niemanden hatte und jetzt an einer neuen Schule ist, wo man andere Personen hat, die eineselbe Geschichte durchgemacht haben, mit denen sie sich austauschen können, zu denen sie gehen können, wenn irgendwie eine komische Situation ist. Also das hat mir nochmal bewusst gemacht, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und ja, ich fand es total schön. Zum Beispiel hat ein junges Mädchen von ihren Suizidgedanken erzählt und um sie herum, die eine hat sie an die Schulter gefasst, die andere hat ihre Hand gestreichelt. Also es war total berührend zu sehen, dass sie dann irgendwie nicht so abwertend betrachtet wird oder als hätte sie irgendwie ein Problem, weil psychische Gesundheit ist nach wie vor sehr stigmatisiert, sondern dass sie da so eine Unterstützung hatte. Und ich glaube, das ist so unterm Strich das, was sich die jungen Menschen gewünscht haben oder was sie gefordert haben, mehr Unterstützung und sich mehr gesehen fühlen, mehr verstanden fühlen. Es ging gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie ganz konkrete Wünsche hatten und Forderungen, sondern es ging einfach wirklich um diesen sicheren Ort, der fehlt.
Verstehe, okay. Also ich glaube, wir können mal festhalten, dass dieser ganze Themenbereich und auch das Zusammenspiel von Einsamkeit und Jugendfrust, dass es komplex ist, dass man aber auch gleichzeitig es ganz schön klar benennen kann, nämlich dass es kein individuelles Befindlichkeitsding ist oder so, sondern dass wir das werten können, wirklich als einen gesamtgesellschaftlichen Seismographen und dass immer, wenn es eine Ungleichheit gibt, wenn es zu wenig Teilhabe gibt, wenn es zu wenig Räume gibt, wenn die psychischen Belastungen groß sind, sowas wie Schuldruck, wenn es keine Gemeinsamkeit gibt, dann führt das zu Frustration, führt zu Rückzug, führt zu Einsamkeit. Und das hat einfach komplett nur und dann sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft negative Auswirkungen.
Definitiv.
So, und das heißt, da muss man auf breiter Front ran.
Ja, und wirklich Selbstregulation und Emotionsregulation zum Thema machen, gerade bei jungen Menschen, weil das begegnet einem ja immer Frust. Ich werde jetzt 33, ich bin immer noch total oft mega frustriert und denke dann auch, oh, ich rufe jetzt den an und beschwere mich darüber oder ich muss jetzt zum Sport und mich ablenken und das in was Positives umwandeln. Und ich muss mich selber oft auch daran erinnern, es ist okay, wenn man irgendwie gerade das Gefühl hat, es ist gerade Stillstand oder wenn man gerade das Gefühl hat, es läuft gerade nicht so, wie ich will oder wenn man das negative Gefühle hat, dass man das einfach zulässt, weil wir so leicht Dopamin bekommen. Ich muss nur an mein Handy gehen, Instagram öffnen, TikTok öffnen und ich kriege Dopaminstoß nach Dopaminstoß und es ist nicht gesund. Es ist langfristig nicht gesund und führt dann eben zu diesen pathologischen, psychischen Erkrankungen. Und ich finde, dass wir als Gesellschaft gerade in der Schule bei jungen Menschen da ansetzen sollten, dass wir denen wirklich beibringen, wie gehst du mit deinen Emotionen um? Was kannst du machen? Und nicht nur sagen, du musst funktionieren, sondern wie funktioniert man eigentlich?
Ja, genau, was heißt das denn? Und also wer definiert das? Also funktionieren, was ist das für eine komische Forderung,
zu funktionieren?
Wofür? Keine Ahnung.
Ja.
Für den Kapitalismus.
Genau, und ich finde, das ist auch nicht mehr wie vor 20 oder 15 Jahren. Unsere gesellschaftliche Situation hat sich komplett verändert und ich finde, das sollte sich auch in der Schule und im Unterricht widerspiegeln. Es gibt, als ich in der Jugendhilfe gearbeitet habe, da habe ich damals noch in Hamburg, da habe ich mit einem Jugendlichen zusammengearbeitet, der an einer total tollen Schule war, die genau sowas zum Thema gemacht haben. Ich erinnere mich daran, dass die zum Beispiel gar keine Hausaufgaben aufbekommen haben und auch keinen Rucksack mit in die Schule nehmen mussten. Alle Schulunterlagen waren immer in der Schule. Die hatten nachmittags freie Arbeit. Wenn sie den Unterricht verlassen wollten, durften sie den Unterricht verlassen. Also das fand ich total interessant, dass da so das Konzept herrschte, in der Schule ist Schule und zu Hause grenzt du dich ab. Und zu Hause kommst du zur Ruhe. Mhm. Das fand ich irgendwie total innovativ, dieses Schulkonzept. Aber es ist eher die Ausnahme.
Ey, was das schon bei mir für einen Stress verursacht hat, die Schulmappe richtig zu packen für den dann darauf folgenden Tag. Und morgen fällt ja das aus und stattdessen haben wir das und dann hat man es doch
Man hat ja immer pro Tag gepackt, ne? Vor allem so in der Oberstufe dann, ne?
Genau. Und hervorragende Idee, warum müssen halt eigentlich diese noch nicht ausgewachsenen, komplett ausgewachsenen Menschen irgendwie all diese Bücher ständig von A nach B tragen, wo sie ja nur,
Und ich finde, dadurch lernen sie ja auch schon richtig früh Abgrenzung. Ich finde, Abgrenzung hat ja auch in gewisser Weise was mit Frust und Frustrationstoleranz zu tun, weil wenn ich nicht dazu in der Lage bin, mich abzugrenzen, jetzt als erwachsene Person von meiner Arbeit, als junge Person von der Schule, dann ist, glaube ich, auch Emotionsregulation gar nicht mal so einfach, weil ich kann ja nicht meine Emotionen regulieren, wenn ich im Kopf die ganze Zeit bei der Arbeit bin. Dazu muss ich ja bei mir sein, zur Ruhe kommen. Und da fand ich dieses Schulkonzept total cool.
Ja. Ja, ich bin mir sicher, es gibt sehr viele gute Ansätze.
Ja, stimmt.
So, die müssen dann auch mal aus Papier und halt umgesetzt werden. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Wirksamkeit. So, Marcel, wir kommen zum Ende.
So schnell schon.
Ja, es ist verrückt, oder? Es ist schnell vergangen. Ich weiß, man könnte dann auch irgendwie noch mehr in die Tiefe gehen. Aber ich finde, wir haben so ganz gut Dinge definiert und greifbar gemacht. Und du hast uns einen guten Einblick gewährt, so in was da so an Themen rumschwirrt und woran es liegt und wo Verbesserung schlummert. Jetzt einen krassen Bruch.
Ja.
Hast du uns einen Song mitgebracht?
Natürlich.
Für unsere Kopfsalat-Songs-Playlist.
Ja, also ich habe mir natürlich ich bin total Musikfan, hast du ja wahrscheinlich gemerkt, als ich hier reingekommen bin. Und habe mir natürlich überlegt, was für einen Song nenne ich. Und ich habe mich dazu entschieden, weil ich das auch gerade ganz viel höre, für einen Song von Ray. Ich weiß nicht, ob du Ray kennst, die hat jetzt ihr zweites Album veröffentlicht vor, glaube ich, 2 Wochen. Und die hat einen Song mit Hans Zimmer auf dem Album, der heißt Click Clack Symphony. Wirklich total atmosphärisch, Hans Zimmer-mäßig. Und den Song, ich hatte mir eigentlich einen anderen Song ausgesucht, aber jetzt während des Gesprächs bin ich auf den Song gekommen, weil es in dem Song, der heißt ja Click Clack Symphony und das Click Clack soll sozusagen High Heels darstellen oder aussagen. Und in dem Song geht es darum, wie wichtig Verbindung ist und wie wichtig Freundinnen und Freunde sind, um eben aus so einem Loch rauszukommen. Das ist genau das, worum der Song geht. Und ja, ich hatte mir eigentlich was von Arlo Parks überlegt, die nämlich jetzt am Freitag auch ihr neues Album veröffentlicht. Aber jetzt nach diesem Gespräch bin ich doch wieder bei Click Clack
Symphony
gelandet. Also ein richtig cooler Song, unbedingt anhören.
Ja, okay, cool. Ja, das neue Album habe ich noch nicht gehört. Hervorragend.
Ja.
Danke für den schönen Tipp. Ich habe mir gedacht, dass du eher einen aktuellen Song draufpacken wirst. Deswegen habe ich beschlossen, eine Reise in die Vergangenheit zu machen.
Ja.
Und ein Klassiker der Musikgeschichte, nämlich The Who mit My Generation. Ein Song von, warte mal, 65. Hm. Und das ist wirklich 3 Minuten Jugendfrust, transformiert in eine geballte Portion musikalischer Energie und zeigt zum einen auch, also wie lange natürlich dieses Thema schon existiert. Mhm. Ja, und die Geschichte lässt sich ja fortsetzen. Also natürlich gibt es in jedem Jahrzehnt viele, viele Songs, die geprägt sind von jugendlichem Frust und über eine auch Form von Aggressivität ist es sicherlich auch. Mhm. Und das fand ich aber ganz cool, weil es wirklich 65, da warst du nicht geboren. Nee. Selbst ich war da noch nicht geboren. Und ein sehr energievoller Song und ein intensiver Song. Und wen es interessiert, weshalb bei dem Song der Sänger so doll stottert, der oder die kann das mal googeln. Mhm. Das werde ich jetzt hier nicht ausführen, was es damit auf sich hat, aber man findet es raus.
Ich bin googelt. Gespannt auf den Song, weil ich weiß gerade, also ich kann den gerade nicht zuordnen. Vielleicht, wenn ich den höre, kenne ich den, aber das mache ich gleich auf dem Weg nach Hause.
Ja, super. Sehr, sehr gut. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Das war total Spaß gemacht, das war super interessant. Danke nochmal für deine tolle Arbeit, die du da leistest, sowohl offline als auch online.
Danke euch.
So echt und ja, das nochmal herzerwärmend zu wissen, dass es eine Connection gibt zwischen dem Verein und dir. Toll, sehr gut. Okay. Uns beiden bleibt dann eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss. Tschüss. Und hier nochmal ein Hinweis. Vom 22. bis 28. Juni 2026 findet die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt. Alle sind herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Und das Ziel ist es, zum Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und anderen Angebote zum gemeinsamen Austausch und zur Begegnung zu zeigen. Weitere Informationen findet ihr auf kompetenznetz-einsamkeit.de/Aktionswoche. Den Link zur Website sowie zum Newsletter findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.